Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, ich freue mich, dass wir wieder mal erbrechtlich zusammen sind.
Ja, irgendwie schaust du heute etwas müde aus, lieber Andreas. Ist alles okay bei dir?
Danke, alles okay. Wenig geschlafen und etwas überarbeitet, aber in voller Vorfreude auf unser Gespräch.
Okay, also das höre ich nicht gern, wenn du nicht ganz so fit bist. Ich muss dich sofort herausreißen aus deiner Lethargie mit Breaking News. Wir machen heute zum ersten Mal Breaking News. Was soll das heißen im Bereich des Rechts? Nun ja, es gibt, was das allgemeine Publikum vielleicht gar nicht so weiß oder dem bekannt ist, die Insider kennen das natürlich, wie Juristen wissen davon, nämlich es gibt Fachzeitschriften, die regelmäßig erscheinen, in denen kluge, besonders kluge, äußerst kluge Denkerinnen und Denker neue Thesen entwickeln. Im Bereich des Erbrechts, ich habe mir das angeschaut, was würdest du sagen? An der allerersten Stelle aus meiner Sicht steht die österreichische Notariatszeitung.
Jetzt bringst du mich in Verlegenheit.
Ja, jetzt bist du befangen.
Jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Warum? Natürlich liegt mir die österreichische Notariatszeitung sehr nahe, aber da gibt es noch eine Zeitschrift, die mir sehr nahe liegt. Ja,
warum bist du in Verlegenheit? Weil ich dort der Schriftleiter bin.
Nein, aber weil das natürlich die Zeitschrift meines Berufsstandes ist, die ich sehr, sehr schätze. Aber erwähne gleich die nächste ganz, ganz
wichtige. Sehr gerne erwähne du sie nicht, denn dort bist du, glaube ich, führend oder ich weiß, du bist führend tätig.
Ich
nämlich
bin
die
in
Zeitschrift
der
für Familien und Erbrecht. Ja. Du bist in der Redaktion, das klingt so. Du verantwortest das Erbrecht, richtig? Also das
ja,
zweite
gemeinsam
sehr wesentliche
mit Organ. Frau Professor Fischer-Czermak und der Chefredakteur ist der Herr Senatspräsident Gitzstaller.
Boah, du bist so elegant. Dann gibt es auch noch die IFAMZ und das Journal für Erbrecht und Vermögensnachfolge. Und dann gibt es natürlich die allgemeinen bekannten großen Zeitschriften wie die Juristischen Blätter, die Österreichische Juristenzeitung. Aber die zunächst genannten, das sind schon eben die Zeitschriften, die sich ganz besonders auf das Erbrecht fokussieren. Mhm. Wie gesagt, aus meiner Sicht natürlich das Hauptblatt, die Österreichische Notariatszeitung. Und in der letzten Ausgabe dieser Österreichischen Notariatszeitung ist ein Beitrag erschienen, den ich derartig spannend empfunden habe, dass ich mir gedacht habe, wir müssen sofort über diese Thematik reden, obwohl sie uns wieder in den Bereich der Formen führt. Es ist ein Beitrag von der Frau Kollegin Rechtsanwältin Dr. Häusler über den zeugnisunfähigen Machthaber. Das ist schon mal ein Titel, da rinnt es uns beiden kalt runter. Also, so heißt es wirklich, der zeugnisunfähige Machthaber. Und mit diesem Teaser würde ich jetzt bitten, Andreas, gib uns doch einmal einen Überblick. Ja. Also, was ist das
Thema? Gerne, ich möchte nur sagen, wirklich ein sehr spannender Beitrag von der Kollegin Häusler, die ich sehr schätze. Liebe Grüße vielleicht an der Stelle. Sie hört ja diesen Podcast sicher. Wir werden noch über den Beitrag vielleicht näher sprechen, aber ich möchte mal ganz grundsätzlich zur Thematik der Testamentszeugen vielleicht einführen, dass wir uns da mal die wesentlichen Regelungen vor Augen führen. Es ist ja so, dass ausgenommen das eigenhändige Testament wir bei den anderen Testamentsformen Zeugen brauchen. Und da ist vor allem zu erwähnen das fremdhändige Testament, das ja in unseren bisherigen Folgen schon mehrfach vorgekommen ist, wo wir drei Testamentszeugen benötigen. Und an diese Testamentszeugen stellt das Gesetz besondere Anforderungen. Nicht jeder darf Testamentszeuge sein. Und da haben wir zwei wesentliche gesetzliche Bestimmungen, die hierzu Näheres regeln. Das ist einerseits der Paragraph 587 ABGB, da geht es darum, wer ist denn fähiger oder wer ist unfähiger Zeuge. Und dann haben wir den Paragraph 588 ABGB, da ist geregelt, wer ausgeschlossener Zeuge ist. Und im Paragraph 587 also ist geregelt, dass fähiger Zeuge nur ist, wer bereits das 18. Lebensjahr vollendet hat. Und es darf der Zeuge natürlich auch nicht in geistiger oder körperlicher Hinsicht unfähig sein, ein Testament zu bezeugen. Und er muss auch der Sprache des Verfügenden, des Testators mächtig sein. Übrigens ausgenommen von dieser Regelung über die Altersgrenze ist das Nottestament, das erwähne ich nur am Rande. Das hat übrigens erst das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 gebracht. Früher war auch beim Nottestament es notwendig, dass der Zeuge 18 ist. Und der Gesetzgeber hat zurückgehend auf eine Forderung vom Herrn Professor Welser hier die Altersgrenze auf 14 herabgesetzt beim Nottestament, das nur am Rande.
Ja, also für die Hörer, ich muss kurz unterbrechen. Ich glaube, ich habe es in unserem Podcast schon erwähnt. Du bist ja wirklich einer der führenden Formexperten und deswegen freut es mich auch immer besonders, mit dir über diese Themen zu diskutieren. Für die Zuhörer vielleicht auch deshalb nicht uninteressant. Ich habe das schon mehrfach erwähnt, weil es kommt dir so locker über die Lippen unfähiger Zeuge, nicht geeigneter Zeuge. Fehlen die Zeugen oder fehlt die ausreichende Zahl an Zeugen, dann kommt wieder das Fallbeil der Unwirksamkeit. Die letztwillige Verfügung ist unwirksam. Das heißt, wenn von drei Zeugen einer theoretisch unfähig ist, oder wir werden jetzt gleich über die noch spannenderen Fälle der befangenen Zeugen sprechen, dann können sie sich auf den Kopf stellen. Späterhin, viele Jahre später, die Verfügung ist unwirksam, kommt nicht zur Geltung. Das heißt, wir stehen hier eigentlich vor äußerst sensiblen Bestimmungen,
ja, absolut,
die im Rahmen der Erbrechtsnovelle 2017 doch umfassend verändert wurden. Ich habe dich unterbrochen,
ja. Entschuldige, bitte fahr fort. Danke, dass du das betonst. Und man muss ja dazu sagen, natürlich etwas vielleicht differenzierend, beim unfähigen Zeugen ist es natürlich so, dass der Paragraph 601 jedenfalls voll zuschlägt. Wenn wir einen unfähigen Zeugen haben von den drei Zeugen, dann ist das Testament ungültig. Etwas anders, wenn wir gleich sehen, ist das bei den ausgeschlossenen Zeugen, weil es da auch nur zu einer partiellen Ungültigkeit des Testaments kommen kann. Aber das dann vielleicht noch genauer, wenn wir dazu kommen. Viel interessanter als der Paragraph 587, die unfähigen Zeugen, das kommt doch in der Praxis relativ selten vor, ist der neue, durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015, neue Paragraph 588 ABGB. Der hat es aus meiner Sicht wirklich in sich, weil der Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes hat den Kreis der ausgeschlossenen Zeugen erheblich erweitert. Was nimmt das Gesetz da in den Blick? Das Gesetz sagt, wer ist ausgeschlossen als Testamentszeuge? Natürlich der Begünstigte selbst.
Bleiben wir gleich kurz bei dem, weil das finde ich ja schon so schön. Also, es ist nicht möglich, dass der eingesetzte Erbe selbst Zeuge des Testieraktes ist. Ja. Die Vorstellung finde ich ja schon rührend. Aber vielleicht ist es wichtig, es dazu zu sagen. Ja. Das heißt, wenn Sie zum Erben eingesetzt sind, dann müssen Sie leider Ihrem Wohltäter sagen, Sie können nicht Zeuge sein. Wenn Sie als Rechtsanwalt oder Notar sich zum Testamentsvollstrecker im Testament einsetzen lassen wollen gegen eine Entlohnung, dann empfehle ich Ihnen ebenfalls nicht als Zeuge zu agieren. Denn aus meiner Sicht, ich glaube nicht, dass das höchstgerichtlich entschieden ist.
Nein, kenne ich keine
OGH. Aber in der Literatur doch vorherrschend, wenn es entgeltlich ist, wir schwenken ab, aber das Abschwenken ist immer interessant, ja. Dann müsste man das wohl analog anwenden, zumindest bin ich dieser Auffassung.
Ja, schwierig, wobei wir gleich an der Stelle vielleicht sagen sollten, dann ist das Testament nicht schlechthin, nicht gänzlich ungültig, richtig, nur in Bezug auf die Begünstigung eben dieses ausgeschlossenen Zeugen. Das heißt, genau, wenn zum Beispiel der Rechtsanwalt, der als Testamentszeuge fungiert, zum Testamentsvollstrecker berufen sein würde im Testament, würde sich seine allfällige Ausgeschlossenheit nur auf die Berufung zum Testamentsvollstrecker beziehen und das Testament im Übrigen unberührt gültig bleiben. Auf das müssen wir an der Stelle hinweisen.
Ausgerissene Konstellation. Bringen wir gleich ein anderes Beispiel, ja, nämlich ein Testament, in dem der Andreas zum Alleinerben eingesetzt ist und ein Vermächtnis zugunsten von Christian ausgesetzt ist. Der Christian kriegt einen PKW und der Christian ist einer der drei Zeugen. Mhm. Dann ist dieses Vermächtnis unwirksam, nicht aber die Erbseinsetzung zugunsten des Andreas.
Und der kriegt dann den PKW.
Außer wir wären in einer Lebensgemeinschaft.
Ich meine, dann kriegst du.
Andreas, es ist passiert, es ist mir unheimlich peinlich.
Was ist passiert?
Ja, du warst ja dabei, die Batterie ist ausgegangen hier. Chaos, Chaos in unserem kleinen Aufnahmestudio. Das macht nicht einmal einen Warnpiepserl. Also die Batterie ist ausgegangen, ich musste neue Batterien holen. Das ist hier kein Hightech-Studio, obwohl es, ja, wir fühlen uns einfach so. Die Batterien sind wieder drinnen. Ich glaube, das war aber irgendwie ein Gnadenakt der Batterie, weil ich habe, glaube ich, das Beispiel gebracht, dass wir zwei Lebensgefährten sind. Kann das sein?
Ja, hast du gebracht. Perfekter Schnitt.
Perfekter Schnitt.
Ja, also die Batterie ist jetzt aber ausreichend.
Die Batterie läuft. Ich glaube, man kann uns hören.
Also, sehr gut.
Das ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Ja,
dann
jetzt
setzen wir fort. Ja. Ich glaube, wir sollten uns die Regelung des 588 Absatz 1 jetzt näher anschauen, weil was wir bisher gesagt haben ist, ausgeschlossenes Testamentszeuge ist der Begünstigte selbst, das heißt der Erbe, der Vermächtnisnehmer. Aber dem Gesetz sind nicht nur diese Begünstigten verdächtig, sondern auch nächste Verwandte, nächste Angehörige, die genau definiert werden in dieser Bestimmung. Es strahlt sozusagen die Verdächtigkeit von den Erben, von den Vermächtnisnehmern auf ihre nächsten Angehörigen aus. Und wer sind die genau?
Wie sieht
das der 588 vor? Ausgeschlossen sind auch der Ehegatte und der eingetragene Partner, auch der Lebensgefährte des Begünstigten, ein wichtiger Punkt, werden wir noch besprechen.
Der ist gefährlich.
Seine Eltern, Kinder und Geschwister, also das geht wirklich so rundherum um den Begünstigten. Und jetzt wird es spannend, jetzt geht es noch einmal weiter, auch die Eltern, Kinder, Geschwister des Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten des Erben oder Vermächtnisnehmers. Und damit es klar wird, vielleicht ein Beispiel. Das heißt, wir haben als Erben den A. Es dürfen natürlich, es darf er selbst nicht der Testamentszeuge sein, aber es darf auch nicht sein Ehegatte sein, es dürfen nicht seine Eltern sein, es darf nicht sein Lebensgefährte sein, aber es darf zum Beispiel auch nicht der Bruder seines Lebensgefährten sein. Das heißt, diese Kette geht über zwei Glieder. Ja, und da wird schon relativ spannend, weil da sehen wir, dass diese Ausgeschlossenheit der Testamentszeugen relativ weit reicht. Dass der Lebensgefährte hier mit einbezogen ist, das ist neu seit dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015. Das ist ja ganz interessant, da wollte der Gesetzgeber in der Erbrechtsreform eine gewisse, nicht Gleichstellung, aber Annäherung des Lebensgefährten an den Ehegatten vorsehen. Da ist ja auch diskutiert worden an anderer Stelle, soll der Lebensgefährte ein Erbrecht haben? Das werden wir jetzt nicht im Detail ausführen. Der hat dann aber nur ein außerordentliches Erbrecht bekommen. Aber interessanterweise in dieser Bestimmung ist er voll und ganz gleichgestellt dem Ehegatten. Und das kann natürlich schon in der Praxis zu Problemen führen. Warum? Weil sich oft die Frage stellt, ja, bestand überhaupt eine Lebensgemeinschaft oder nicht?
Du bist wieder so schnell, Andreas. Also, wir haben einen Todesfall. Der Verstorbene hinterlässt ein Testament. Versuche wie immer eine Geschichte zu zeichnen, die sich jeden Tag abspielen könnte. Es liegt ein Testament vor, ein Text, ein fremdhändiges Testament. Das Testament, kein seltener Fall, ist einige Jahre alt. Damit wir im neuen Recht bleiben, die neuen Formvorschriften gelten für alle letztwilligen Verfügungen ab dem 01.01.2017. Also sage ich jetzt halt, aus dem Frühjahr 2017. Da stehen irgendwelche Namen drauf, nämlich als ersuchte Testamentszeugen. Namen mit Adressen, mit Geburtsdaten. Und aus der Sicht der Hinterbliebenen ist also jetzt theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern praktisch genau zu prüfen, ob diese Personen, die hier als Zeugen unterfertigt haben, gehen wir es langsam durch. Erstens einmal, ob die überhaupt existieren, existierten. Erste Zwischenfrage von mir daher, auf welchen Zeitpunkt kommt es an, wenn es um diese Eigenschaften, schädlichen Eigenschaften geht? Ich glaube, das ist ja relativ unstrittig,
oder? Das ist oder? Klar. Das Zeitpunkt der Testamentserrichtung.
Zeitpunkt, also im Frühjahr 2017. Und das führt mich eben dann auch gleich zur ersten Problematik, wenn es um die Qualität eines Ehegatten geht, eines eingetragenen Partners, Eltern, Kinder, Geschwister, dann können wir diesen Status, der Feinspitz merkt, ich unterstelle natürlich die rechtliche Verwandtschaft. Ich hoffe, es kommt auf die an. Ich schaue dich immer so Frage dann, weil du bist ja der Zeugenexperte, der Formfreak. Also es kommt auf die rechtliche Beziehung an, ob man Kind im Rechtssinne ist. Das lässt sich nicht, wie soll ich sagen, einfach, ja, man muss schon arbeiten, aber das lässt sich klar feststellen. Bestand dieser Status oder nicht? Waren die verheiratet oder waren sie nicht verheiratet? Waren sie eingetragene Partner oder nicht? Ja, und beim Lebensgefährten wird es halt schwieriger.
Ja, absolut.
Warum eigentlich?
Naja, weil die Lebensgemeinschaft...
Entschuldige, erstens, wenn ich so eine blöde Frage stelle.
Das ist überhaupt keine blöde Frage.
Aber ich gebe nur kurz die Eingangsantwort, weil die Lebensgemeinschaft ja eben nicht definiert ist.
Die ist nicht definiert, das heißt, die ist überhaupt nicht formalisiert. Und die Frage, erstens einmal, was sind die rechtlichen Voraussetzungen, wann liegt eine Lebensgemeinschaft vor? Also mal diese Rechtsfrage ist eigentlich unklar, da gibt es zwar viel Rechtsprechung dazu und viele Lehrmeinungen. Das ist die eine Seite, die Unsicherheit schafft, und die andere Seite ist die faktische. Ja, das muss man einmal feststellen, wie standen die wirklich zueinander, wie war die emotionale Beziehung, haben die zusammen gewohnt, war das eine Wirtschaftsgemeinschaft? Da stellen sich viele Beweisfragen, gerade im Rückblick. Was war damals vor 20 Jahren? Waren die damals
Lebensgefährten? Ja, vor 20 Jahren gab es ja noch keinen Lebensgefährten als unfähigen
Zeugen. Ja, Verzeihung, das war jetzt. Aber das wird
kommen.
Das wird kommen.
Das wird kommen. Ja, ja. Ja, und ich meine, unsere Gesellschaft wird immer bunter, die Leute werden immer aktiver. Die Lebensgemeinschaften möglicherweise, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich ja das auch wieder, wechseln permanent. Dann gibt es vielleicht kleinere Strukturen. Da wälzen sich die menschlichen Körper permanent übereinander, durcheinander, nicht wahr? Das heißt, da kann schon sehr schwierig sein, möglicherweise rückblickend festzustellen, mit wem war eigentlich unser Verstorbener damals in den Wochen vor, you name it, eben, vor diesen vielen Jahren, mit wem war er in einer Lebensgemeinschaft? Denn aus rechtlicher Sicht ist ja auch wiederum spannend, wenn er zu Zeitpunkt der Testamentserrichtung Lebensgefährte war, ist er unfähiger Zeuge. Wenn die sich nachher getrennt haben, hilft das nichts. Richtig?
Ja, hilft nichts? Ja, so ist es. Ja. Es kommt auf den Zeitpunkt der Testamentserrichtung an, das ist an sich klar. Du hast jetzt ein bisschen deinen Überlegungen diese Ex-Post-Betrachtung eingenommen. Ja, wie kann ich das überprüfen im Nachhinein? Das war ich
der Streitanwalt.
So der Streitanwalt. Ich will das Testament übrigens, wenn du der sein willst, dann müssen wir, glaube ich, an der Stelle aber auch beantworten die Frage der Beweislast.
Ja, ja.
Eine wichtige Frage. Wer hat denn die Beweislast?
Dann stellst du mir eine Gegenfrage. Ich hätte jetzt spontan gesagt, ich muss beweisen die Unfähigkeit des Zeugen. Ja. Oder muss, ich glaube, obwohl das eigentlich nicht indiziert ist, nicht? Weil dann an sich müsste ja, könnte man sagen, derjenige, der sich auf das Testament beruft, die Tatbestandserfordernis eines wirksamen Testaments beweisen. Ja. Und jetzt musst du mir als Spezialist erklären, warum sich hier die Beweislast umdreht.
Ja, es ist ganz interessant. Das ist auch nicht ganz klar.
Steht ja nicht im Gesetz, oder?
Nein, steht nicht im Gesetz. Eben. Und da gab es ja eine OGH-Entscheidung vor einigen Jahren. Da ging es um die Frage der Beweislast für die Echtheit des Testaments. Okay. Eine andere Frage. Na, das ist aber wichtig, dass wir das hier erwähnen.
Aber dann erklären, was die Echtheit. Also, dass es gefälscht ist.
Ne? Dass es gefälscht ist, dass wirklich vom Testator stammt, um es so zu sagen. Und da hat der Oberste Gerichtshof gesagt, es muss derjenige, der sich auf die Urkunde stützt, auch beweisen die Echtheit. Übrigens durchaus manchmal eine Herausforderung.
Absolut.
Nicht? Aber das wollen wir jetzt nicht im Detail behandeln. Aber interessanterweise hat der Oberste Gerichtshof gesagt, aber was die Form betrifft, ist es anders, wenn es sich um ein Testament handelt, das äußerlich unbedenklich erscheint, dann müsste der gesetzliche Erbe, also der, der sozusagen das Testament anficht, beweisen, dass eine Formungültigkeit gegeben ist, sprich in unserem Fall, dass da vielleicht eine Lebensgemeinschaft bestand zwischen Zeugen und einem Begünstigten.
Ja, ja, faszinierend. Da fällt mir nämlich auch irgendwie ein, es braucht ja nicht die Existenz der Zeugen hier und jetzt, wenn wir über das Testament streiten, korrekt? Mhm. Was will ich damit sagen? Diese drei Zeugen könnten beim Regeltestament schon lang verstorben sein.
Beim Regeltestament?
Ja, beim Regeltestament, ja. Nicht ja, beim Nottestament. Ja. Ja, ja. Aber die könnten schon lang verstorben. Das hat mich auch immer schon bewegt. Nämlich, wir haben ja zum Teil mit Testamenten zu tun, die sehr, sehr alt sind. Und da stehen dann, ich weiß schon, jetzt sind wir bei der alten Form, aber da gab es ja auch die drei Zeugen. Aber wir sind jetzt bei diesem Aspekt der Beweisbarkeit. Da hast du dann da drei Namen da unten stehen.
Vielleicht nicht einmal drei Namen.
Oder
alte Rechtslage.
Ach so, ja.
Dreimal Krixi Kraxi.
Dreimal Krixi Kraxi, genau. Nicht einmal erkennbare Namen. Aha. Aber ich will es zuspitzen jetzt. Nämlich meinen Gag anbringen, der in meinem Kopf sich gerade erzeugt hat. Nämlich, du hast in der einen Rante steht dort Andreas Tschuguel als Zeuge. Zweiter Zeuge, was weiß ich, Christian Rabel.
Jetzt kommt's.
Ja, aber was kommt?
Na, bitte.
Nein, ich weiß nicht, zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart oder Habakuk oder, na gut, Habakuk ist wahrscheinlich kein gängiger Name, ist wahrscheinlich, naja, Künstlername. Egal, aber der Wolfgang Amadeus Mozart, was macht man dann mit dem Testament? Würde man dann sagen, ha, das indiziert, dass da möglicherweise damals ein Dritter gefehlt hat und die haben einfach irgendeinen anderen dazu geschrieben? Mhm. Ist schon spannend, finde ich. Ich finde es spannend, dass diese Zeugen, es führt uns ja auch dazu, was überhaupt deren Zweck ist, nicht? Die Zeugen müssen dabei sein, es muss deren Name draufgesetzt werden auf die Urkunde. Nach neuem Recht müssen sie auch eigenhändigen Zeugenzusatz, aber sie müssen nicht mehr vorhanden sein. Wir müssen sie nicht befragen können, dürfen oder wie
auch immer. Aber da muss man ja dazu sagen, dass das, was du jetzt auch vorhin angesprochen hast, dass sich ja nach früher Rechtslage auch die Problematik ergeben hat, ganz grundsätzlich ja, gab es die Zeugen überhaupt, wenn ich drei Unterschriften sehe? Ja. Die hat sich ein wenig entschärft, das ist etwas verbessert worden. Durch das neue Recht sollten wir auch erwähnen, dass eben es zwingend geregelt ist im neuen Paragraph 579 zum fremdhändigen Testament, dass die Identität der Zeugen aus dem Testament hervorgehen muss. Sie müssen nicht nur mit eigenhändigem Zusatz unterschreiben, sondern, das verkürzen wir jetzt, aber es müssen ihre Identitätsmerkmale grundsätzlich auch in der Urkunde gegeben sein, sodass es eine gewisse Nachvollziehbarkeit darüber gibt, gab es die wirklich und wer waren die Zeugen.
Eine meines Erachtens glückhafte, richtige Regelung, wie er jetzt eben mein Beispiel ad absurdum gezeigt hat, mit Blick auf die alte Rechtslage. Nicht, weil gerade der Wolfgang Amadeus, der natürlich ein fähiger Zeuge war, 1700, ja, wann war das, irgendwie 80 oder wann auch immer, der da uns beglückt hat mit seinen Kompositionen, aber im Jahr 1998, glaube ich, gab es aber auch einen. Das Maul so voll. Aber kehren wir zurück zu unserer Situation. Also beim Lebensgefährten haben wir gesagt, und das wird ein Dauerbrenner werden, glaube ich, im Rahmen von Fällen, wo wirklich nach jedem Strohhalm gesucht wird, um vielleicht ein Testament zu bekämpfen, stehen diese Zeugen allenfalls, standen diese Zeugen allenfalls in irgendeiner nahe Beziehung zu den Begünstigten. Und jetzt wechseln wir wirklich die Perspektive, ich glaube, das wolltest du.
Ja, ich glaube,
das nämlich jetzt gut. Zur Perspektive des Beraters bei der Testamentserrichtung. Das ist ja dann eben für
weil
uns.
Dort ist besondere Vorsicht geboten, absolut. Weil wir können ja das auch umdrehen und sagen, vielleicht im Nachhinein wird man relativ leicht das Verhältnis zwischen dem Zeugen und dem Begünstigten nachweisen können. Der gesetzliche Erbe weiß das vielleicht, die waren doch in Lebensgemeinschaft. Und da ist dann die Frage, ob der Testamentsrichter etwas falsch gemacht hat, weil er den Zeugen nicht hinreichend überprüft hat, ob er vielleicht nach § 588 ABGB ausgeschlossen ist. Und das müssen wir uns unbedingt vor Augen halten. Wie muss man eigentlich als Testamentsrichter hier vorsichtig vorgehen? Und da muss man, glaube ich, eines dazu sagen. Die Zeugen müssen im Grunde jedes Mal, wenn sie als Zeugen fungieren sollen, belehrt sein über die Bestimmung des § 588 ABGB. Es reicht nicht, wenn der Testamentsrichter diese Bestimmung kennt. Die Zeugen müssen sie kennen, denn sie müssen sich ja selbst nach § 588 überprüfen, stehe ich, Zeuge, in einem problematischen Verhältnis, letztlich der Ausgeschlossenheit, zu einem der Begünstigten.
Ich darf das unterstreichen, weil das jetzt am Ende deiner Aussage vorkam, zu einem der Begünstigten und daher, obwohl es gesetzlich nicht geboten ist und eigentlich auch nicht gedacht oder vorgesehen ist, sollten eigentlich die Zeugen notwendigerweise die Kenntnis haben, wer die bedachten Personen sind.
Vollkommen richtig. Sie sind obwohl zwar sie ja nicht, eigentlich, sie sind ja, nicht zwingend Inhaltszeugen. Sind Inhaltszeugen. Das ist kein grundsätzliches
Sie müssen nicht die Details kennen.
Ja. Aber klar ist, jedes Testament, das bloß sozusagen nach dem Formgebot des 579 errichtet wurde, mit bloßen Echtheits- und nicht Inhaltszeugen, ist ein Testament, das nicht sorgfältig errichtet worden ist, weil du musst die Zeugen zumindest hinsichtlich der Begünstigten sehr wohl zu Inhaltszeugen machen, nur dann können sie sich nach § 588 überprüfen. Und man muss ja dazu sagen, das ist ja keineswegs so theoretisch, was wir da besprechen, weil gerade wenn du denkst an Rechtsanwaltskanzleien, Notariatskanzleien im ländlichen Raum, in nicht so bevölkerungsdichten Gegenden, da kann das schon leicht einmal vorkommen, ja, dass es da irgendeinen Begünstigten gibt, der vielleicht eine Lebensgemeinschaft hat zu einer Mitarbeiterin aus der Kanzlei oder geh noch einen Schritt weiter, eine Lebensgemeinschaft hat mit einer anderen Person und diese Person ist eine Schwester der Mitarbeiterin. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Um es wieder zu betonen, wir müssen ja immer diese Bilder zeichnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ein Ratschlag, den ich auch immer den Studenten gebe. Wir müssen diesen Stoff immer mit Filmen versehen, mit dem Leben versehen, um uns klar zu werden, worin die Interessenkonflikte bestehen, die wir hier klären müssen mit unseren Tatbeständen. Also was will ich damit sagen? Man muss sich ja vor Augen halten, die Sekretärin, der Mitarbeiter in dieser Anwaltskanzlei, der sieht sehr wohl den Testator, das ist der Mandant, also derjenige, der hier den Chef, die Chefin besucht, das Testament wieder richtet. Aber er hat ja keine Ahnung, ob jetzt dieser Testator, was weiß ich, der Kirchenwirt, wen der aller im Testament bedenkt, wenn es ihm nicht gesagt wird, wenn es da kein Problembewusstsein gibt. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, wir haben ja auch schon sehr, sehr viele Seminare dereinst darüber gehalten, dass das allgemein bekannt ist. Und für diejenigen, die uns damals nicht gehört haben oder gesehen haben, mögen sich es in Erinnerung rufen. Höchste Sensibilität für den Testamentsrichter. Und du hast ja, glaube ich, hast du es eh schon erwähnt in einer unserer Folgen, den Rat, gar nicht nur drei Zeugen zu nehmen.
Also wenn es irgendwie möglich ist, jedes Mal vier Testamentszeugen, dann entschärft man diese Problematik
vollkommen. Weil vielleicht fällt einer aus. Oder vielleicht,
natürlich.
Es kann ja sogar sein, dass ein belehrter Zeuge, keine Ahnung, die Lebensgemeinschaft geheim hält. Nicht? Also auch das ist denkbar oder sich scheut.
Aber schauen wir uns das noch genauer an. Stell dir vor, du hast also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in deiner Kanzlei, die regelmäßig als Testamentszeugen fungieren. Mhm. Du musst sie also belehren über diese Bestimmung und du musst sie eigentlich auch fragen, haben Sie eh Kontakt zu Ihren Eltern, zu Ihren Geschwistern und wissen Sie eh laufend, mit wem Ihre Geschwister Lebensgemeinschaft haben?
Darf ich das überhaupt fragen? Darf ich das fragen, den Mitarbeiter?
Naja, aber das ist spannend. Aber nur dann, wenn das klar ist, dann nur dann können Sie wirklich als Testamentszeugen fungieren.
Ich sage Ihnen oder halten wir uns vor Augen, in diesem 588 Absatz 1, da steckt wahnsinnig viel Zündstoff drinnen und ich bin mir nicht sicher. Er kommt nämlich so verdächtig selten vor, in meiner praktischen Erfahrung, ob das schon allgemein so durchgedrungen ist. Mhm. Und gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt wird es ja, finde ich, noch kribbeliger. Wir gehen jetzt zu diesem 588 Absatz 2. Du hast uns vorhin referiert und wir haben darüber nachgedacht und könnten natürlich noch stundenlang weitermachen. Diese Befangenheit wegen so einer, ich nenne es jetzt, persönlichen Nähe zum Bedachten oder zum Ehegatten oder Lebensgefährten des Bedachten. Und jetzt kommt der 588 Absatz 2, der diese relative Zeugnisunfähigkeit erweitert auf Personen, die jetzt nicht irgendwie emotional da irgendwie konfliktet sind, Anglizismus, sondern, ja, Andreas, bitte, was hat der auf Lager?
Also im Absatz 1, du hast es gesagt, geht es wirklich um die persönlichen Beziehungen zwischen den Zeugen und den Begünstigten. Und im Absatz 2, glaube ich, kann man zusammenfassen, um rechtliche, um wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Begünstigten und den Zeugen. Und die werden da eben auch problematisiert. Und ich darf vielleicht aufzählen, wer also nicht zeugnisfähig ist nach Absatz 2. Das sind, heißt es, gesetzliche Vertreter, Vorsorgebevollmächtigte, vertretungsbefugte Organe, Gesellschafter, Machthaber, und darüber sollten wir jetzt vielleicht dann noch sprechen, und Dienstnehmer von eben bedachten Personen.
Oder rechtsfähigen Gesellschaften. Mhm. Gehen wir es doch Step by Step durch, nur ganz kurz, um dem Ganzen ein bisschen Fleisch zu geben. Also, vertretungsbefugte Organe, was ist wohl damit gemeint? Also da geht es um Organe von bedachten oder zum Erben eingesetzten juristischen Personen.
Der Verein ist begünstigt, der Vereinsobmann ist Zeuge dieses Testaments.
Eine GmbH erhält ein Vermächtnis, der Geschäftsführer, die Aktiengesellschaft, besonders häufiger Fall,
das kommt eher direkt selten vor.
Die Aktiengesellschaft kriegt meine Weinsammlung. Okay? Also der Vorstand ist leider kein fähiger Zeuge. Ja, lach nicht.
Ja, aber das alles mit den ist Vereinen möglich. Ist ein
Verein Thema. Ist häufig. Ja. Ja. Und überhaupt, da gibt es ja diversen gemeinnützige Vereine oder Gebietskörperschaften oder sonstige Kooperationen. Gut, ich glaube, das haben wir halbwegs im Griff. Hm. Nächster Begriff, Gesellschafter.
Ja, ist, glaube ich, in der Praxis nicht so häufig.
Das bezieht sich wohl auch auf.
Könnte es zum Beispiel eine GmbH geben, Kapitalgesellschaft, eine GmbH, die begünstigt wird und ein Gesellschaft des Testamentszeuge. Also kann natürlich vorkommen, aber ich glaube, es hat nicht diese praktische Häufigkeit und
Relevanz. Personengesellschaft wohl auch, oder?
Ja, natürlich. Aber auch Personengesellschaften werden selten bedacht.
Dann kommt der Machthaber, den würde ich jetzt gerne noch kurz zurückstellen.
Gerne.
Und dann am Ende die Dienstnehmer von bedachten Personen oder von bedachten rechtsfähigen Gesellschaften. Ja, also Dienstnehmer, die Mitarbeiter. Ne?
Früher war das ein bisschen enger, da waren das nur die besoldeten Hausgenossen, oder wie haben sie geheißen?
Besoldete Hausgenossen, ja. Die Sprache wieder schleudert uns zurück eben vor 1812. Ich glaube, das war Stammfassung.
Stammfassung, aber bis 2017. Ja, also erst mit dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015 sind diese besoldeten Hausgenossen rausgekommen und ersetzt worden durch die Dienstnehmer. Besoldeten Hausgenossen waren ja wirklich nur die untergebracht waren im Haus. Zum Beispiel die, kann man sich vorstellen, die Hausangestellte, die gekocht hat, die sich um den Haushalt gekümmert hat.
Besonders zeitgemäß.
Besonders zeitgemäß. Und jetzt sind es eben
die. Also ich glaube, diese Modernisierung, die verstehen wir und finden wir gut. Und jetzt kommt allerdings irgendwie, unser Mittelpunkt, wenn man so will, oder der Grund, warum wir gerade heute drüber reden. Denn ich erinnere daran, es gibt ja diesen neuen Beitrag, der uns so enflammiert, der den Titel trägt, der zeugnisunfähige Machthaber. Also genau diesen Begriff aufnimmt, der in Paragraph 588 Absatz 2 ebenfalls genannt ist und den wir noch nicht näher beschrieben haben, der Machthaber. Ein Terminus, der innerhalb der juristisch geprägten Bevölkerung sofort den Weg zum Beauftragten an sich weist. Denn der Machthaber ist die alte Bezeichnung für den Auftragnehmer, den Beauftragten. Ich glaube, ein Begriff, der allerdings außerhalb der Juristenwelt wahrscheinlich die Menschen irgendwie kurz perplex macht, was heißt Machthaber, ja, nicht? Jemand, der Macht hat oder irgendwie sehr Bodybuilder oder ich weiß nicht was. Ja. Also das nicht, sondern im Allgemeinen, also wenn Sie Jus studieren, dann werden Sie lernen, der Machthaber, das ist die Person, die beauftragt ist. Ich spreche nicht vom Erbrecht, ja, sondern das ist die alte Sprache des Stellvertretungsrechts und des Auftragsrechts in § 1002 folgende. Und der Begriff jetzt im Erbrecht, der kam neu rein durch das Erbrechtsänderungsgesetz.
Und der hat es in sich.
Andreas, was
ja, das war ja von Anfang an die große
Frage. Erzähl uns vielleicht einmal, wie es bis zu diesem Aufsatz, das ist nämlich so spannend,
ja.
Wie ist der Diskussionsstand zu diesem Tatbestand, wenn man so will, bis heute, bis zu dieser Folge, oberstgerichtliche Entscheidung dazu gibt es nicht. Nämlich, wir stellen noch einmal die Frage, wer ist ein zeugnisunfähiger Machthaber des Bedachten im Sinne des Gesetzes? Andreas, was ist da eigentlich die allgemeine Auffassung?
Also ich möchte zunächst erstens sagen, ich halte diesen Machthaber für den spannendsten Begriff in § 588 und ich glaube, dass diese Bestimmung auch die größte Relevanz hat. Insofern ist die Untersuchung der Frage, was ist unter diesem Machthaber zu verstehen, von größter Relevanz für die Praxis. Die große Sorge war ja, als diese Bestimmung kam durch das Erbrechtsänderungsgesetz, dass man vielleicht diesen Machthaberbegriff sehr weit auslegen würde, dass man vielleicht, das wäre auch durchaus denkbar, dass man ihn so weit auslegt, dass man wirklich jeden Bevollmächtigten schon als ausgeschlossenen Testamentszeugen ansehen würde. Das hat sich in der Lehre gar nicht durchgesetzt, aber ich möchte uns kurz vor Augen halten, was das bedeuten würde. Wenn man zum Beispiel als Rechtsanwalt oder Notar als Testamentszeuge fungiert, wie das häufig der Fall ist, und dann gibt es vielleicht ein Testament zugunsten der Kinder oder wie auch immer von Familienangehörigen, zu denen vielleicht, weil es begleitend Schenkungsverträge gibt, Grundbuchsgesuche und so weiter und so fort, auch ein Auftrags- und Vollmachtsverhältnis gibt, so könnte man die Ansicht vertreten, dass dieser Rechtsanwalt oder Notar eben ein Machthaber der Begünstigten ist und daher ausgeschlossen wäre. Das wird herrschend überhaupt nicht vertreten, möchte ich gleich sagen. Und in den Erläuterungen...
Stopp. Entschuldige, dass ich dich so jetzt unterbreche, tue das total ungern. Aber ich glaube, es ist für die Hörer wichtig, du sagst richtig, das vertritt kein Mensch. Warum unterbreche ich dich? Weil eigentlich ich bei der Einleitung vollmundig erklärt habe, Machthaber bedeutet für jeden Juristen Bevollmächtigter und Auftragnehmer. Mhm. Und das klingt natürlich wie ein Widerspruch, ist auch ein Widerspruch.
Ja.
Wie gibt's das?
Na, bringen wir es auf den Punkt.
Genau, ja, aber wir will nur sagen, liest man bloß den Gesetzestext, dann wäre diese Schlussfolgerung extrem naheliegend,
vollkommen
frei nach dem Motto,
eigentlich.
Es steht ja vor ein Machthaber, nämlich bei 1002 folgende Beauftragte, also ist das auch Beauftragte. Ja. Aber eben, und ich glaube, da kommst du jetzt dazu.
Der Grund dafür, dass das überhaupt
nicht Warum sagen alle, das ist sicher nicht der Fall?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der erste wesentliche Grund ist natürlich, dass in den Erläuterungen der Gesetzgeber klarstellen wollte, dass unter dem Machthaber, nicht der gewöhnliche Vollmachtnehmer, Bevollmächtigte zu verstehen ist, sondern der Machthaber im Sinne der schadenersatzrechtlichen Repräsentantenhaftung. Also ein anderer Begriff, übrigens ein relativ unklarer Begriff auch, aber das kann sein, der leitende Angestellte mit eigenem Entscheidungsspielraum, wir werden uns das vielleicht noch näher anschauen. Und an diese Erläuterungen hat sich eigentlich die gesamte Literatur, soweit ich das jedenfalls überblicke, gehalten, und das wird eigentlich herrschend vertreten. Ich sage nur...
Ich glaube, einheilig vertreten, es schmieren alle, entschuldige diesen respektlosen Ausdruck, es schreiben alle bisher die Materialien.
Ich vertrete diese Ansicht auch, das möchte ich auch dazu sagen.
Hast du auch die Materialien abgeschrieben? Oder?
Ich habe sie nicht abgeschrieben, aber ich würde das tatsächlich so auslegen. Vielleicht können wir dazu dann auch noch kommen, nicht nur wegen der Erläuterungen, aber eins ist schon klar. Zu sehr darf man sich natürlich auf diese Erläuterungen auch nicht verlassen. Ich erinnere ja nur daran, dass gerade auch im Zusammenhang mit der Erbrechtsreform der Oberste Gerichtshof schon das ein oder andere Mal gesagt hat, zu Recht gesagt hat, dass die Erläuterungen natürlich nicht einen normativen Charakter haben und dass mit Blick auf den Wortlaut die Bestimmung anders auszulegen ist. Stichwort zum Beispiel zur Frage der Identität der Testamentszeugen, die ja aus der Urkunde hervorgehen muss, das haben wir heute schon einmal kurz erwähnt, da steht zum Beispiel in den Erläuterungen drinnen, das heißt, es muss das Geburtsdatum und der Name und so weiter in der Urkunde stehen. Da hat der Oberste Gerichtshof gesagt, da steht zwar so in den Erläuterungen, aber wir sehen die Bestimmung anders. Und das könnte hier natürlich auch sein. Insofern muss man das schon mit einer gewissen Vorsicht sehen.
Ja, also meines Erachtens mit einer besonders extremen Vorsicht. Die Frage, welche Bedeutung die sogenannten Gesetzesmaterialien, die Erläuterungen zu einer Regierungsvorlage, von der wir jetzt sprechen, welche Bedeutung diese Hinweise für das Verständnis des Inhalts einer Norm haben, ist ja, und daran ist mit Nachdruck zu erinnern, umfassend umstritten. Es gibt Teile in der Literatur, die dem besonders kritisch gegenüberstehen. Es gibt Teile, nämlich der Bedeutung solcher Materialien. Mhm. Es gibt Teile, die dem eher positiv gegenüberstehen. Mit Blick auf die Realität ist einfach faktisch zu bedenken, in den Bereichen von Gesetzen, die wir hier besprechen, also zentrale zivilrechtliche Gesetze, sind Erläuterungen in Regierungsvorlagen natürlich immer Texte, die von den Legisten im Bundesministerium für Justiz verfasst werden, von den zuständigen Spitzenbeamten, wenn ich so sagen darf. Das sind Beamte, das ist deren, wenn du so willst, Auffassung. Und es braucht natürlich eine gewisse, ich will jetzt nicht frech sein und sagen Fantasie, aber doch auch intellektuelle Kühnheit, diesen Bemerkungen und Ergüssen von wohlverdienten Top-Beamten ohne weiteres irgendeine Vorbildwirkung zuzubilligen. Aber ich will das jetzt auch gar nicht kategorisch ausschließen, gar nichts, liegt mir fern. Ich meine nur, dass man äußerst vorsichtig sein sollte dabei, in welchem Umfang Erläuterungen bei der Auslegung der Norm tatsächlich Relevanz beanspruchen können. Und besonders vorsichtig sollte man sein, wenn der Inhalt dieser Erläuterungen, wie soll ich sagen, einem perplex vorkommt. Und gerade in unserem Fall, ich habe es mir extra ausgedruckt, steht dann drinnen, beim Begriff des Machthabers soll auf die Rechtsprechung zur Repräsentantenhaftung zurückgegriffen werden. Du hast es ganz rasch gesagt, völlig richtig. Ja, aber was ist das überhaupt? Da geht es darum, um eine Frage im Schadenersatzrecht, für welche Personen eine juristische Person deliktisch ohne weiteres haftet, ohne dass es der Anwendung der besonderen Bestimmungen der Gehilfenzurechnung bedürfte. Irrsinnig kompliziert. Da geht es um Erweiterung des eigenen Wirkungskreises. Da geht es um Schadenersatzrecht. Das hat mit einer Testamentserrichtung überhaupt nichts zu tun. Nicht? Also ein Repräsentant ist eine leitende Person mit eigenen Entscheidungsbereich oder ich weiß nicht, der Kameramann vom ORF wurde einmal als Repräsentant qualifiziert oder der Leiter der Gebäudeabteilung, das bei irgendwelchen Schäden. Mhm. Wie lässt sich das ohne weiteres umsetzen auf die Testamentserrichtung? Und da, und deswegen war ich so frech, Andreas, und habe dich gefragt, ob du das abgeschrieben hast, weil ich finde das immer rührend, wenn ich diese Passagen lese. Ich habe dazu noch nichts publiziert, weil ich nicht wusste, was gescheit ist. Wenn da abgeschrieben wird, die Grundsätze der Repräsentantenhaftung kommen zur Anwendung. Was heißt das dann? Wer ist denn ein Repräsentant im Zusammenhang mit der Testamentserrichtung? Ja, aber es ist allgemeine Meinung und vor allem, glaube ich, am wichtigsten für die allgemeine Meinung ist die Bemerkung in den Materialien nach diesem Hinweis, nicht erfasst sind sonstige Vertreter, etwa solche, die rechtsberatend tätig werden. Und warum ist das so super wichtig? Wegen diesen Testamentserrichtungen, bei denen der Rechtsanwalt, der Notar selbst Zeuge ist. Aber Achtung, uns geht es natürlich um das Verhältnis zum Bedachten. Nicht? Also wenn der Erblasser den Anwalt beauftragt, kein Problem. Aber immer dann, du hast eh schon weiter fernliegende Beispiele gebracht, nicht? Immer dann, wenn der Bedachte in einem geschäftlichen Verhältnis zum Rechtsanwalt, zum Notar steht, da wird es heikel. Und da kommt mir vor, korrigier mich, ist der derzeitige allgemeine Meinungsstand, aber wie soll ich sagen, so was ich so mitkriege, der allgemeine Usus, na, da besteht keine Gefahr, der Notar und Rechtsanwalt ist ein fähiger Zeuge. Und das hat mich schon immer fasziniert, weil es gibt ja keine Entscheidung des Obersten dazu.
Ja, und wir sind übrigens da noch einmal bei dem Thema, wie wichtig es ist, 4 Zeugen zu nehmen. Entschuldige, dass ich das noch einmal sage, aber es ist so wahnsinnig wichtig. Und diese Fälle sind ja tatsächlich häufig, weil du hast es ja oft bei Notaren und Rechtsanwälten, dass die ganze Familie betreut wird, dass es Übergabsverträge gibt, Schenkungsverträge im Zusammenhang oder begleitend und so weiter. Also häufig gibt es Vollmachtsverhältnisse auch zu den Bedachten in den Testamenten. Insofern ist diese Fragestellung von erheblicher Relevanz.
Ja, und wie häufig ist gar nicht so klar, wer ist der Auftraggeber? Nicht? Wie häufig ist es so, dass ich, keine Ahnung, die betagte Person möchte testieren, der Sohn, der eingesetzt wird, organisiert den Rechtsanwalt oder Notar. Dann kommt die Frage, wen darf ich denn die Honorarnote schicken? Ach, schicken Sie es doch mir, nämlich dem Sohn, dem Bedachten. Und schon wird es gefährlich. Zu unserer eigenen Berühmung oder Ehrenrettung müssen wir sagen, wir haben immer in allen Seminaren vertreten, Vorsicht, Hände weg, bevor nicht der oberste Gerichtshof das judiziert hat. Der Notar, der Rechtsanwalt selbst, sollte nicht als Zeuge agieren, wenn es nur irgendwie organisierbar ist und er nicht in einem, man redet sich natürlich leicht, muss man auch dazu sagen, wir kommen wieder auf diese kleinen Strukturen, wo es kleinere Strukturen gibt, wo es nicht so viele Mittel gibt, ist oft schwierig.
Ja. Aber lieber Christian, du hast ja den Beitrag von der Kollegin Häusler erwähnt.
Ja, da müssen wir jetzt hinkommen.
Ja, bitte, wir müssen rasch hinkommen, weil ich habe den
Beitrag für mich ist er eine Bombe. Extrem
spannend gefunden. Wir können ihn natürlich jetzt nicht im Detail wiedergeben, können nur anregen, dass er gelesen wird. Aber ich habe schon den historischen Aufriss hochspannend gefunden. Da war viel Neues auch für mich drinnen. Aber vielleicht kannst du uns nur kurz zusammenfassen, zu welchen Ergebnissen sie kommt.
Naja, die Kollegin, ich habe jetzt vorhin gesagt, er ist eine Bombe. Warum ist er eine Bombe? Weil ich glaube, dass er die bisherige Diskussion, die du beschrieben hast, zutiefst erschüttert, weil er der bisherigen Diskussion ein anderes Ergebnis gegenüberstellt, aber das allein sagt nicht viel, sondern eben auch ein Ergebnis, das mit sehr starken, überzeugenden Argumenten unterfüttert ist, die einmal widerlegt werden müssten, wenn man die bisherige Auffassung retten würde wollen. Und das Ergebnis von der Kollegin Häusler lautet, dass der Notar oder der Rechtsanwalt, der Rechtsberater selbst kein fähiger Zeuge für eine Begünstigung seines Auftraggebers ist. Das heißt, wenn das Auftragsverhältnis zum Rechtsanwalt, zum Notar besteht, dann ist eine derartige Nähe, wie gesagt, im Verhältnis zum bedachten Erbe- und Vermächtnisnehmer, die dessen Fähigkeit zur Zeugenschaft ausschließt, nicht umfassen, würde sie wollen, diese Zeugnisunfähigkeit, die Mitarbeiter, die Dienstnehmer eines solchen Anwalts, eines solchen Notars. Und das ist mit Blick darauf, wie viele Testamente ich schon gesehen habe in den letzten Monaten, bei welchen der Rechtsanwalt selbst, der Notar selbst der Zeuge ist, eine im Ergebnis einfach dramatische Position, die entweder beim obersten Gerichtshof verworfen wird, nicht? Das ist alles nicht entschieden, dann ist alles gut, aber ich gebe dem doch, ja.
Aber Achtung, darf ich es noch präzisieren, dass ich dich nicht missverstanden habe? Problematisch ist nicht jedes Auftragsverhältnis zwischen dem Notar, der als Zeuge fungiert, und dem Bedachten, sondern sie sagt, nur ein solches, das sich unmittelbar auf die Testamentserrichtung bezieht.
Du hast recht und vielen Dank für die
Präzisierung. Das ist ganz wichtig. Sie heraus. Um diesen Fall geht es. Das heißt, das, was ich eingangs erwähnt habe, es gibt irgendwelche sonstigen Vollmachtsverhältnisse, Schenkungsverträge und so weiter mit dem Bedachten. Das, sagt sie auch, ist nicht relevant. Aber wenn es zwar nur eine einfache Vollmacht, einen einfachen Auftrag gibt, also wir sind nicht bei der Repräsentantenhaftung, aber dieser Auftrag bezieht sich auf die Testamentserrichtung selbst, dann wird es wieder so heikel, dass hier eine Ausgeschlossenheit des Zeugen vorliegt. Und jetzt muss man sich überlegen, gibt es solche Fälle? Und ich muss dir sagen, und du wirst das sicher auch so sehen, das kommt, glaube ich, in der Praxis immer wieder vor, dass in Zusammenhang mit der Testamentserrichtung der Auftrag kommt nicht vom Testator, sondern vom Bedachten, vom Kind zum Beispiel, das zum Notar kommt, zum Rechtsanwalt kommt und sagt, mein Papa möchte ein Testament errichten, bitte bereiten Sie das vor, ich soll der Leinerbe sein. Und da wird es dann heikel. Und man kann immer nur dazu raten, sich generell nicht von einem Bedachten in irgendeiner Weise beauftragen zu lassen. Wenn man so einen Anruf bekommt von einem potenziell Bedachten, muss man sagen, bitte, wenn der Vater, wenn die Mutter ein Testament errichten möchte, sehr gerne, dann gibt es einen Termin hier in der Kanzlei. Ich bespreche das alles nur mit dem Testator. Und da muss man sensibel sein. Wirklich sensibel sein.
Es liegt ja auch, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt die Meinung der Kollegin, soll ich sagen, jetzt hier ex cathedra unterstütze und dass sie recht hat, aber sie ist halt sehr stark argumentiert und davon abgesehen, wenn man sich völlig unbefangen dieser Konstellation nähert und unterstellt, dass es um typisierte Befangenheitskonstellationen und Interessenkonflikte geht, dann muss man schon sagen, dann ist der Umstand, dass der Zeuge vom Bedachten damit beauftragt wurde, diesen Testierakt herzustellen, die größte Nähe und Befangenheit, die man sich doch eigentlich auf der rechtsgeschäftlichen Ebene denken.
Ja, also möchte mich da auch noch nicht abschließend da festlegen, aber ich muss sagen, die Argumente sind sehr überzeugend.
Jetzt hör auf da.
Was möchtest du
so viel Lob?
Ja, du hast auch gelobt.
Das sieht mir sehr überzeugend. Wir müssen aufpassen. Warum? Und deswegen Breaking News, weil tatsächlich wahrscheinlich höchster Bedarf besteht, sich bereits errichtete Testamente nochmals zur Hand zu nehmen, das Risiko zu hinterfragen. Und meines Erachtens besteht da auch überhaupt kein Grund zu irgendeiner Scham oder Zurückhaltung, wenn irgendein Risiko besteht, die Leute nochmal herholen, wenn es möglich ist, und nochmal testieren. Und ich finde, man kann das wunderbar erklären. Das ist eine neue Rechtsordnung, die gibt es seit 2017. Das ist eine völlig neue Norm. Der Inhalt dieser Normen wird erst entdeckt über die Jahre, über die Jahrzehnte. Vielleicht ist es mit diesem Beitrag auch noch gar nicht vorbei. Und das letzte Wort spricht, wie immer, unser zweiter Fachsenat, lieber Andreas. Und schön langsam, heute war es eine lange Folge, aber es hat uns, ich glaube, wir waren beide ein bisschen bewegt, oder? Es hat uns dieser Beitrag aus den
Sesseln gerissen. Teilweise bekommt man die Gänsehaut, wenn man das näher analysiert.
Hör auf, ich krieg Angst.
Also Sinne. Vorsicht, Vorsicht. Vier Testamentszeugen und halten Sie sich fern von den Bedachten bei der Testamentserrichtung und halten Sie auch die Bedachten von der Testamentserrichtung fern, das muss man auch sagen. Die sind bei mir bei den Besprechungen nie dabei, die müssen immer rausgehen.
Wir werden einmal eine Folge machen, wo wir diese, vielleicht machen wir auch so Checklisten oder so optimierte Testamentsvorgänge. Wir haben noch so viel vor, aber auch hoffentlich noch viel Zeit in diesem Sinne. Sehr schön. Vielen Dank, Andreas.
Ich danke dir, freue mich. Baba.